Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Tja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Live-Folge der Privatpiloten-Lounge. Moin, lieber Johann nach Stade.
Moin, Fritz.
Alles klar?
Boah, wunderbar, ne?
Ja.
Endlich wieder warm, kein Regen.
Läuft.
Schöne Grüße an den Süden nach Deutschland.
Ja, die haben jetzt schon die Notschleusen geöffnet. Und heute, Johann, tolles Interview, freue ich mich riesig drauf. Wen begrüßen wir heute bei uns hier so im Live-Chatroom auf der virtuellen Couch?
Ja, wir dürfen begrüßen unseren lieben Markus. Viele werden ihn schon kennen von zahlreichen Videos, auch von der Interviewfolge aus Oshkosh. Markus, schön, dass du da bist.
Wunderbar, es ist mir eine Freude, mit euch einen Podcast zu machen.
Freut uns auch sehr, denn du bist Hörer der ersten Stunde unseres Podcasts, Teilnehmer der ersten Stunde unserer Podcast-Hörerreise. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und ja, einer so unserer treuesten und liebsten Hörer. Also wenn man so guckt, dass du schon 350 Stunden von uns gehört hast am Podcast, Chapeau, läuft.
Dass du dir das angetan hast.
Ja, ich lasse dir in Dauerschleife laufen und leg das Telefon irgendwo hin. Also.
Ja, da wir heute wieder live gehen mit euch zusammen, schreibt doch gerne mal in den Chat rein. Hallo, moin, guten Tag, guten Abend, hallo. Von wo aus ihr immer rein hört, rein guckt.
Und ob ihr uns vernünftig hört und seht.
Ja, Markus ist sehr leise, sagt Christian. Moin, Christian. Hallo, der Malte. Moin, guten Tag, guten Abend. Malte war der Erste im Chat.
Von Malte konnte es gar nicht abwarten.
Und hier der Fahrlehrer, der fliegende Fahrlehrer, Gude aus Hessen. Gude.
Ja, Gude.
Andi, Mosche.
Seh den Chat gar nicht.
Theresa aus Passau. Moin. Ja, hallo, oder Servus, ja. Grüß Gott, Theresa. Moin. Servus. Malte, Erster. Jawohl. Prima. Also, das mit dem Live-Chat funktioniert. Da freuen wir uns. Ihr Lieben, jetzt wollen wir euch natürlich Markus erstmal ein ganz klein bisschen vorstellen. Markus ist 57 Jahre jung. Er ist Diplom-Ingenieur, Maschinenbau der Konstruktion für Dampfturbinen. Markus hat eine PPL mit Knight VFR und seinen Prüfungsflug, da habe ich heute geschmunzelt, als er mir das geschrieben hat, den hat er am 11.11.2011 gemacht. Geiles Datum, Markus. Sehr, sehr geil. Freut mich. Ja.
Ein kleiner Jack.
Ja. Ja, das restliche Rheinland feierte gerade den Start der fünften Jahreszeit und ich habe meinen Prüfungsflug absolviert.
Ja, hast du was Vernünftiges und Richtiges gemacht. Ja. 780 Stunden hat er jetzt als Pick auf der Uhr. Wenn wir mit dem Interview durch sind, gucken wir nochmal bei ihm ins Flugbuch rein. Ist das jetzt mit der Atlantiküberquerung oder ohne?
Ja.
Ist mit?
Ja, alles in allem.
Okay, also 780 Stunden hat er komplett auf der Uhr. Für euch da draußen, die ihr zuguckt, zuschaut, ihr könnt jederzeit gerne Fragen hier in den Chat reinhauen. Wir lesen mit und der Johann blendet die Fragen dann ein. Wir müssen die Fragen vorlesen, denn diejenigen, die den Podcast nicht auf YouTube gucken, sondern erst dann schauen, die sollen natürlich die Frage wissen, nicht, dass ihr meint, woher weiß denn jetzt eigentlich der Markus, was er da antworten muss? Also nur vorneweg.
Kleiner Hinweis, ich sehe den Chat nicht.
Siehst du den nicht?
Nein.
Ganz rechts müsste so ein Chat-Symbol sein, wo du draufklicken kannst.
Du hast auf der rechten Seite, Markus, hast du 5 Reiter. People, Chat, Brand, Text und Media.
People und Chat habe ich da.
Genau, wenn du jetzt auf Chat drauf drückst, dann kriegst du das. Dann bekommst du den Chat angezeigt.
Und dann gibt es 2 unterschiedliche. Du musst dann den Livestream-Chat auswählen, nicht den Studio-Chat.
Jetzt sehe ich's. Hervorragend. Siehst du?
Sehr gut.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Also legen wir los. Markus, ich weiß gar nicht, ob es bei unserer ersten oder zweiten Hörerreise war, aber irgendwann saßen wir zusammen und du hast mir erzählt, ja, ich war jetzt gerade irgendwie im Wasser. Ich habe für die Atlantiküberquerung Überlebenstraining gemacht. Da war ich erstmal baff erstaunt und habe gedacht, okay, der scheint das ernst zu meinen. Aber wann war so dein erster Gedanke an dieses Abenteuer?
Das war tatsächlich schon 2011 während meiner Ausbildung zur PPLA. Damals hatte ich schon die Idee, wenn ich irgendwann mal ein Flugzeug haben sollte, also wenn ich irgendwann mal so bescheuert bin, mir ein eigenes Flugzeug zu kaufen, dann wäre es ganz hervorragend, wenn dieses Flugzeug in der Lage wäre, diese Reise zu machen, also den Nordatlantik zu überfliegen. Und sämtliche Flugzeuge, die ich mir damals angeschaut habe, so technische Daten, da bin ich halt als Ingenieur nun mal ein Fan von, habe ich die Flugzeuge immer daraufhin überprüft, ob sie in der Lage sind, diesen Flug zu machen.
Und deswegen hast du dich dann für ein Flugzeug aus Holz und Stoff entschieden?
Jawohl. Weil es eben die Maximalausstattung an Tank hat, die es damals gegen Geld zu kaufen gab. Mein Flugzeug trägt ja 205 Liter Sprit. Das heißt, bei 65% ist es nach 6 Stunden 40 leise. Und bei 55% ist es ja knapp an die 8 Stunden, bis es leise wird. Und ja, die Reisegeschwindigkeit dabei ist auch nicht ganz schlecht. Und von daher, ja, dieses Flugzeug ist in der Lage, den Atlantik zu überfliegen.
Das stimmt. Ich sehe dich nämlich immer nur einmal im Jahr tanken. Das ist bei uns auf der Hörerreise. Ich glaube, du fliegst das ganze Jahr, fliegst du irgendwie komplett einmal nur mit einem Tank durch.
Jawohl, Knickflügel rockt, jawohl.
Also wir haben hier einige Fans von Knickflügeln.
Definitiv, ja. Theresa fliegt wahrscheinlich auch noch rüber, vermute ich mal.
Ja, oder? Eine Jodel 113, wenn ich es richtig weiß.
Ah.
Ein schwedisch registriertes Experimental. Mhm. Theresa, bestätigst du das? Ist das richtig, die 113?
Genau.
Jawohl, tut sie. Cool.
Klasse. Also Experten hier.
Ja.
Sehr schön.
Also, du hast dir das entsprechende Flugzeug ausgesucht. Was hast du dann noch gemacht, um dich auf die Reise vorzubereiten?
Tja, ich habe eine Menge gelesen von unterschiedlichsten Quellen und habe dann über die Jahre habe ich dann langsam den Glauben gewonnen, dass man diese Reise nur IFA machen kann. Und dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, nach Sichtflugregeln den Atlantik zu befliegen. Und ja, das waren verschiedene Seiten, wo das eben propagiert wird. Ja, manche reden sogar davon, du brauchst unbedingt ein Twin Engine und Turboat und Pressurized Cabin, um den Atlantik befliegen zu können. Und ja, und dann kam Ukraine-Krieg. In 22 war das, glaube ich, ne? Mhm. Und dann bin ich für Ukraine Air Rescue geflogen. Da haben wir medizinische Hilfsgüter nach Südostpolen gebracht, bis nah an die ukrainische Grenze ran. Und damals im Sommer 22 kam John Bowen nach Europa geflogen. Also er wohnt in Florida. Und John Bowen ist zweimal um die Welt geflogen. Einmal ostwärts und einmal westwärts. Und er hat auf den Reisen hat er unglaublich viele Leute kennengelernt, sowohl in Russland als auch in der Ukraine und sonst überall auf der Welt. Und als das mit dem Krieg losging, und da sah er eben die Notwendigkeit, seinen Freunden in der Ukraine zu helfen. Und deshalb hatte er damals mit Kai und Stefan von Ukraine Air Rescue Kontakt aufgenommen, gefragt, wie kann ich da unterstützen? Und im Ende hat er sich tatsächlich mit der SR-22 Cirrus auf den Weg gemacht von Florida, ist nach Deutschland gekommen, hat hier auch solche Hilfsflüge für Ukraine Air Rescue gemacht. Und wir sind ein oder zwei Missionen sind wir gemeinsam geflogen. Und ich hatte ziemlich schnell spitz gekriegt, Weltumrunder und Grönlandüberflieger und so weiter. Und dann habe ich mich halt mit ihm unterhalten. Wie ist das denn, wenn ich da jetzt den Nordatlantik befliege? Und John sagte, er ist ehemaliger Delta Airlines Pilot, fliegt also IFA mit seiner Cirrus, aber sagt er über Grönland, freezing level is on the ground. Und er hat weder Anti-Ice noch De-Icing noch sonst irgendwas in seiner Cirrus. Sie war auch nicht turbogeladen. Dann sagte er, auch er bleibt frei von Wolken. Weil in dem Moment, wo er in Wolken reinfliegt, hat er Icing, Eisansatz. Und das kann er nicht verwehren, kann er nicht, hat er nichts dagegen mit der Cirrus. Also muss er frei von Wolken bleiben. Außerdem sagt er, du fliegst in deinem Leben keine 100 Mal über Grönland. Und wenn du über Grönland fliegst, dann willst du Grönland sehen. Also bleibst du in Sichtflugbedingungen, weil du sehen willst, was da unter dir ist. Und dann haben wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten, was die Performance und die Langstreckentauglichkeit meines Flugzeugs angeht. Und dann sagte John nur, grab your stuff and go for it. Ja, und in der Folge habe ich dann nochmal ein bisschen was nachgelesen, habe ein paar Berechnungen angestellt bezüglich Reichweite und was ist, wenn Gegenwind ist und so weiter. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen.
Die war hellauf begeistert.
Die war, jawohl.
Tolle Idee, sie Markus. Hörte,
jawohl. Und sie sagte also, du bereitest dich mit allem vor, was es gibt. Und wenn du das machst, dann bist du cleared for takeoff. Und zu diesem alles machen, was es gibt, gehörte zwingend auch, also aus meiner Sicht, gehörte zwingend das Nordatlantik-Seminar bei der AOPA Germany. Das macht der Arne im Stief. Und ein Sea Survival Training. Das habe ich ebenfalls über die AOPA Germany gebucht. In Elsfleth, bisschen nördlich Bremen ist das, glaube ich. Ja, und das ist eben dieses Badengehen, was du gerade angesprochen hattest, Johann. Ja, so ein Sea Survival Training, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der irgendwo mal über Wasser fliegt. Und sei es nur der Bodensee. Ja, auch da, wenn du ins Wasser fällst, willst du vernünftig aus dem Flugzeug rauskommen. Der ist üblicherweise warm genug, dass man da zumindest eine Weile schwimmen kann. Auch im Winter, denke ich, ist er warm genug, um ein paar Minuten schwimmen zu können. Aber erst recht, wenn jemand nach Helgoland fliegt oder dergleichen, dann ist ein Sea Survival Training unglaublich hilfreich und es macht Spaß. Es macht unglaublichen Spaß, da zwei Tage in diesem Wasser rumzuplanschen und den Ausstieg aus dem Flugzeug zu üben und die Theorie, die du auch dort beigebracht kriegst, das ist richtig toll.
Jetzt hast du diese zwei Seminare gemacht. Mhm. Was sind denn jetzt noch so die größten Herausforderungen, wenn man sich jetzt spätestens mit der Planung beschäftigt? Ich gehe jetzt von Schottland aus das erste Mal über den Atlantik. Was muss ich da noch alles bedenken? Du hast eben gesagt, Gegenwind und. Was läuft da noch so in die Planung mit rein?
Tja, also ich muss mir vor allem erstmal im Klaren darüber sein, welche Distanzen muss ich denn zurücklegen? Und das habe ich mal hier vorbereitet, so ein Bildchen. Die Strecke, die ich geflogen bin. Ich hoffe, man kann das vernünftig sehen jetzt, auch bei den Zuschauern zu Hause. Ich bin von meiner Homebase-Dienstlaken bin ich erstmal nach Niederrhein rüber geflogen, weil ich dort die Ausreise machen kann. Ne? Weil hier rüber nach Schottland, das ist ja, ich verlasse den Schengen-Raum, also muss ich eine grenzpolizeiliche Abwicklung machen, bevor ich Schengen-Raum verlasse. Und das habe ich in Niederrhein gemacht. Das sind also schon mal 520 nautische Meilen. Das sind alles direkte Linien, diese Verbindung, die ich hier jetzt skizziere.
Also da ist nichts mit Zwischenstopp und so, ne?
Die Zwischenstops habe ich alle markiert. Mhm. Ja, EGPC, Echo Golf Papa Charlie, das ist Vic in Schottland. Und das sind 520 nautische Meilen, gerade Linie. Ja, dann weiter nach Reykjavik, Island. Da haben wir 640 nautische Meilen. Und von Reykjavik bin ich jetzt direkt nach Kangerlussuaq geflogen. 730 nautische Meilen. Man hat die Möglichkeit, hier nochmal einen Zwischenstopp zu machen, etwa hier auf dieser Ecke irgendwo. Der Flugplatz heißt Kulusuk.
Ja, aber das sind ja Distanzen, das brauchst du ja nicht, ne? Bei deinem Langstreckenbomber.
Eben. Ja, also ich konnte diese 730 nautischen Meilen, ich hatte auch recht günstigen Wind auf dem Stück, da konnte ich das in einem Rutsch durchfliegen. Dann kommt man mit 486 nautischen Meilen, kommt man rüber nach Iqaluit, Einreise nach Kanada.
Markus, darf ich kurz dazwischengrätschen? Es gibt eine Frage von Christian, wie hoch das Gelände in Grönland auf dem Weg nach Bravo Golf zu Sierra Foxtrot ist.
Also die Ice Cap wird im Sky Demon mit 8500 Fuß etwa angegeben. Ich bin erstmal auf 9500 gestiegen. Nun ist es aber so, wenn du über das Ice Cap fliegst, dann ist es aufgrund fehlender Struktur, die du da im Eis siehst, kannst du sehr schwer abschätzen, wie hoch bin ich denn über dem Gelände. Mhm. Und da schien mir dieses 9,5, das fühlte sich komisch an. Manche Leute werden paranoid, wenn sie ein Stückchen über Wasser fliegen, meinen, der Motor hört sich komisch an. Ich war an der Stelle paranoid und bin auf 11,5 gestiegen, später sogar auf 12,5.
Ja, also okay. Hattest du dir dann Sauerstoff mitgenommen?
Nein. Ich hatte keinen Sauerstoff dabei, ich hatte aber einen Fingerpulsoximeter dabei. Mhm. Habe also meine Sauerstoffsättigung permanent überprüft, monitort. Und ich war durchweg satt über 90%. Also, ich sag mal, durch Gewöhnung, jahrelang immer wieder Urlaube in den Bergen gemacht, sei es zum Skifahren, zum Wandern. Anscheinend ist mein Körper da recht unempfindlich, was die Höhe angeht. Also selbst in 12.500 Fuß hatte ich satt über 90% Sauerstoffsättigung und hatte da keinen Bedarf, zusätzlichen Sauerstoff zu nehmen.
Na, dann passt das ja. Malte hat hier noch eine weitere Frage, ob du viele Umwege fliegen musstest.
Ja, man muss auch zwischendurch mal Umwege fliegen, ne? Also gerade wenn jetzt auf der direkten Linie ein bisschen Wetter im Weg steht. Das war zum Beispiel hier so der Fall. Da war das Wetterbriefing in Reykjavik sagte, je früher du rauskommst, desto besser ist es über dem Icecap. Und jetzt brauchte der FBO, der uns dort abgefertigt oder mich abgefertigt hat, der brauchte ein bisschen, um uns zum Customs zu führen und die Ausreise. Das ist ja wieder, ne, von Schottland reist du ja wieder hier rein in den Schengen-Raum. Island ist Schengen-Raum. Bei der Ausreise verlässt du den Schengen-Raum, also wieder grenzpolizeiliche Abwicklung, damit ich hier rüberfliegen durfte. Grönland ist nicht Schengen-Raum. Ja. So, jetzt brauchte dieser FBO ein bisschen und dann bin ich erst relativ spät rausgekommen und musste vor Kangerlussuaq, musste ich von meiner Kurslinie etwas abweichen. Ja, etwas ist relativ, ich war bis zu 20 nautische Meilen neben meiner Kurslinie. Und das ist etwas, ja, ich hätte diesen Flug niemals gemacht, wenn es kein GPS gäbe. Ja, weil wenn du hier wegen Wetter mal 20 nautische Meilen abweichst von deiner Kurslinie, das stelle ich mir beliebig schwierig vor, in einem unbekannten Terrain da nach Bodenmerkmalen irgendwie wieder nach Kangerlussuaq zu finden. Ja. Oder du hast hier Variationen, True North gegen Magnetic North, 20, 28 Grad Abweichung. ich will dort nicht mit dem Kompass navigieren müssen.
Der dreht ja auch wie ein Brummkreisel.
Ja, eben.
Ja. Markus, schnell eine Zwischenfrage von meiner Seite. Ja. So diese Stationen jetzt 520 Meilen, 638 Meilen, wie lange bist du da so durchschnittlich geflogen? Weil ich weiß, du bist flott unterwegs mit der EASA, aber...
Ja, also der längste Flug war tatsächlich hier von Reykjavik nach Kangerlussuaq, das waren fast 7 Stunden. Weil ich hatte den Kulusuk, den Flugplatz, den hatte ich mit in der Planung drin und habe dann unterwegs entschieden, dass ich diese Zwischenlandung nicht brauche zum Tanken. Ja, es wäre kein Problem gewesen, dort zu landen. Der aufgegebene Flugplan sagte, ich fliege nach Kulusuk und anschließend ein zweiter Flugplan, ich fliege von Kulusuk nach Kangerlussuaq. Hab aber ein paar Meilen vor Kulusuk habe ich entschieden, nö, ich habe genug Sprit an Bord. Ich kann bequem durchfliegen nach Kangerlussuaq. Und auch bezüglich des Wetters kurz vor Kangerlussuaq war das sicherlich eine gute Entscheidung, hier nicht nochmal eine Stunde am Boden zu stehen, um ein paar Liter Sprit zu fassen. Hm. Sprit ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Wenn du eine solche Reise machen möchtest, dann bekommst du ja hier überall den Sprit, wie wir es kennen, aus der Pumpe. Ja, du kannst literweise so viel kaufen, wie du brauchst. Das ist in Kanada nicht der Fall. Erst hier unten, Charlie Yankee Zulu Victor, Set Il, da kannst du deinen Sprit wieder literweise kaufen. Aber auf den anderen Stationen hier von Iqaluit über Kuuchuaq hatte ich gewählt und in Wabush gibt es glaube ich gar kein Afgas, aber in Kuuchuaq oder Schefferville oder dergleichen, und auch in Iqaluit, dann kaufst du ein Fass Benzin mit 55 Gallonen, also 200 irgendwas Liter. Du musst nicht das ganze Fass mitnehmen, aber du musst das ganze Fass kaufen. Ja? Und jetzt bin ich nicht der Freund von Sprit zurücklassen. Ja, es...
Also hast du es dir hinten drauf geschnallt.
Richtig, ich habe... Für diesen Fall habe ich eben einen Kanister mitgeführt. Dieser Kanister hat 150 Liter und nimmt ja, bald 2/3 der Rückbank ein. Ich habe dann meine Spritplanung so gemacht, dass ich in Kangerlussuaq habe ich so viel Sprit getankt, dass ich in Iqaluit ein ganzes Fass tanken kann und dann auch wirklich alles voll habe, inklusive dieses 150 Liter Kanisters. Und dann von Iqaluit, wenn man dann südwärts fliegt, hier geht es ja nochmal ein Stückchen über Wasser, in Kuuchuaq, da habe ich dann gesagt, ich würde da gerne mal aus meinem Trockenanzug aussteigen und die Rettungsweste ablegen und habe diesen Stopp auch genutzt, um eben Benzin aus meinem Kanister in die normalen Betriebstanks des Flugzeugs rüber zu pumpen. Und das gleiche dann auch nochmal hier in Wabush. Und dann bin ich auch mit gutem Restsprit in Set Il angekommen. Ja, die Distanzen, die hier zurückzulegen sind, ja, habe ich hier mal hingeschrieben, 340 plus 315 plus 164 nautische Meilen sind 819 nautische Meilen, gerade Linie. Ja, plus wetterbedingte Abweichungen. Ja, auch hier auf dieser Strecke. Zum einen hatte ich guten Gegenwind. Der fing an ganz gemütlich mit 5 Knoten, hat dann aber sehr schnell aufgefrischt auf 20, 25 und in der Spitze 35 Knoten Gegenwind. Ja, ich bin hier mit etwa 120 Knoten True Airspeed geflogen und Groundspeed war teilweise unter 80 Knoten. Ja, auf diesem Stück. Da habe ich wirklich den ganzen Tag lang saß ich im Flugzeug und nach 10 Stunden irgendwas war ich dann endlich in Set Il angekommen.
Ja. Aber das, da hast du dann auch ordentlich rechnen müssen, oder? Ob dir der Sprit dann noch ausreicht?
Ja, das ist das Zweite, was ich unterwegs mache. Da teile ich mal gerade ein anderes Bild. Sowas hier. Ich habe mir für jede dieser Strecken habe ich mir solche Tabellen gebaut. Ja, wo starte ich? Welche Wegpunkte überfliege ich unterwegs? Kennen wir alles noch aus der PPL-Ausbildung. Welche True Airspeed habe ich? Welchen True Track will ich fliegen? Welche Distanz habe ich zwischen den Wegpunkten? Und dann kommt eben der Wind dazu mit Geschwindigkeit und Richtung. Und dann haben wir einen Windkorrekturengel, Windkorrekturwinkel, einen rechtweisenden Steuerkurs, eine daraus resultierende Ground Speed und eine Dauer für dieses Teilstück. Und wenn ich jetzt hier mal eintrage, dass ich um 7.20 Uhr starte, dann sagt mir das diese Tabelle, dass ich um 7.40 Uhr diesen Wegpunkt überfliegen sollte. Und jetzt kann ich unterwegs, ich hatte meinen Laptop tatsächlich auf dem Co-Pilotensitz liegen, aufgeklappt und diese Tabelle geöffnet. Dann konnte ich hier eintragen, ja, ich habe den nicht um 7.40 Uhr, sondern um 7.38 Uhr überflogen. Ja, und in der Folge ändern sich alle weiteren Zahlen hier unten. Ja, ich mache das gerade nochmal weg. Ja, ich erwarte jetzt, dass ich um 8.32 Uhr diesen nächsten Wegpunkt überfliege. Ja, wenn ich hier 7.38 Uhr wieder eintrage, dann ist der nächste Wegpunkt von 8.32 Uhr auf 8.29 Uhr korrigiert worden. Ja, ich habe also unterwegs auch, wenn das langsamer wird, ne, wenn ich langsamer bin als geplant war, habe ich unterwegs ein Monitoring, ob meine Spritrechnung funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe.
Mhm. Also du hast quasi deinen Flugplan hier selber gebastelt, dass der gleich mitrechnet, pass auf Markus, du bist zu langsam oder du bist besser unterwegs. Und dementsprechend hast du dir dann hinten durchschnittliche Windgeschwindigkeiten noch Groundspeed eingetragen, ne?
Groundspeed, genau. Meine durchschnittliche Groundspeed bis dahin. Ne? Und wenn ich jetzt den nächsten um 8.31 Uhr von mir aus überflogen habe, ja, dann habe ich halt aufsummiert bis hierhin eine durchschnittliche Groundspeed von 120 Knoten erreicht. Das sind so Tabellen, die ich mir gebaut habe für jedes Leg. Also Iqaluit, Set-Eel habe ich mir dann in einem Leg zusammengefasst und konnte dadurch eben immer unterwegs überprüfen, ob ich noch im grünen Bereich bin oder nicht. Das zweite ist, durch die Tanktechnik, wie sie in meinem Flugzeug nun mal verbaut ist, ich habe zwei Tragflächentanks, rechts, links, die haben jeweils 40 Liter. Einen Tank unter dem Rücksitz mit 75 Litern und einen Tank hinter dem Rücksitz mit 50 Litern, der dann über ein Ventil und Schwerkraft in den 75er Tank entleert wird oder reingefüllt wird. Dadurch kann ich eben auch unterwegs sehr gut überprüfen, wo ist denn mein aktueller Spritvorrat. Ich muss mich noch nicht einmal auf irgendwelche Tankuhren oder dergleichen verlassen. Sondern wenn an meinem 75-Liter-Tank die Reservelampe eingeschaltet wird, dann lasse ich die 50 Liter dort reinlaufen. Ich weiß also, ich habe jetzt 50 Liter verbraucht, die lasse ich auch gerade wieder da reinlaufen. Ich habe demnach noch 155 Liter an Bord. Ja, wenn diese Lampe wieder angeht, dann weiß ich, dass der Restsprit, bis es leise wird, das sind ungefähr 45 Minuten. Dann wird es leise und dann gehe ich auf einen Flächentank. Ja, also ich fliege meine Tanks auch wirklich, bis es leise wird vorne, bis der Motor sagt, ich habe da nichts mehr zum Verbrennen. Ich mache jetzt mal
das Wind. Das ist mutig über dem Atlantik.
Ja, ich gehe, der Motor, der bleibt nicht stehen dabei. Ne? Der bleibt durchs Windmilling dreht der Motor weiter. Der hat alles da, der saugt Luft an, der komprimiert, der macht einen Zündfunken. Das Einzige, was fehlt, ist Sprit. Sobald er wieder Sprit hat, arbeitet er auch wieder. Mhm. Und das ist eben, es bringt mir gar nichts, wenn in den Tanks irgendwo noch 5 Liter drin sind, weil ich nicht leise fliegen wollte. wenn ich 3 mal 5 Liter übrig habe, das ist Kacke. Meines Erachtens. Ja, dann habe ich lieber 1 mal 15 Liter. Er ist mir deutlich lieber. Und ich habe wirklich ein sehr gutes Monitoring unterwegs, wo ich mit meinem Spritvorrat stehe.
Das ist ja jetzt schon eine äußerst ausgefeilte Technik, diese wie nennt man das bei Windows? Excel-Tabelle heißt das, glaube ich, bei euch. Ne?
Ja, mhm, genau.
Ich bin ja ein Apple-User. Das ist ja schon sehr ausgefeilt im Bereich von Emergency. Das heißt also, du kannst ja wirklich auf die Minute genau deinen Spritvorrat jetzt voraussagen. Was hast du denn noch für Vorkehrungen getroffen über dem Atlantik für eventuelle Notfälle?
Ja, die Notfälle über dem Atlantik. Was ist das, der Notfall? Der Notfall über dem Atlantik heißt, der Prop da vorne ist leise oder dieser Geld-in-Lärm-Konverter da vorne, der macht keinen Lärm mehr. Ja? Obwohl er eigentlich Sprit hat. Das wäre der Notfall über dem Atlantik. Da kommt eben genau das zum Tragen, hier dieses Sea Survival Training, was ich gerade erwähnt hatte. Für den Fall habe ich halt meinen Trockenanzug an, damit ich, wenn ich da tatsächlich aussteigen, nach dem Wasser aussteigen muss, dass ich dann eben wenigstens trocken bleibe, nicht in direkten Kontakt mit dem kalten Wasser komme. Ich habe eine manuell auszulösende Rettungsweste an. Und ich habe ein Raft auf der Rückbank. Dieses Raft, da habe ich mir die Bedingungen beim Arne im Stief abgeguckt. Der sagte, du willst einen wärmeisolierten Boden haben. Du willst wenigstens 2 Auftriebkörper haben. Und du willst ein sehr gut sichtbares Dach auf deinem Raft haben. Und die Rafts, die ich gefunden habe, die diesen Bedingungen genügen, die haben, ja, das geht so bei guten 23 Kilo geht das los und sind für 4 Personen. Das Raft ist auf der Rückbank, hinter mir direkt. Nun bin ich als Knickflügelflieger, bin ich in der glücklichen Situation, dass ich einen Tiefdecker habe. Und das heißt, nach dem Wassern wird das Flugzeug aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Tragflächen im Wasser liegen und der Rest bleibt aufrecht. Überschläge sind beim Wassern eher selten. Ja, wenn man sich nicht ganz dämlich anstellt, dann überschlägt man sich nicht. Und das heißt, ich kann gemütlich meine Kabinentüre öffnen, das Raft von der Rückbank heben, rausschmeißen, an der Leine ziehen, um es aufzublasen. Ja, da ist ein CO2-Zylinder drin, dadurch wird das aufgeblasen. Dann steige ich raus auf die Tragfläche in das Raft. Das ist so die Vorstellung, die ich davon habe. Ja, was dann im Notfall tatsächlich draus geworden wäre, schauen wir mal. Nein, will ich gar nicht schauen.
Nee, komm, ist ja alles gut gegangen, ne?
Ist alles gut. Dir ist das ja erspart geblieben, aber du hast ja tatsächlich einen Notfall live mitbekommen, ne?
Ziemlich live, ja. Das war in Goose Bay auf dem Rückweg. Goose Bay, ich gehe gerade nochmal auf das Bild, dass die Leute wissen, wo wir da sind in Goose Bay. Das hier. Goose Bay ist dieser Platz, bei dem ich vergessen habe, die Kennung dran zu schreiben. Charlie Yankee Yankee Romeo, wenn ich es richtig auswendig weiß. Von hier aus sind es gerade Linie 675 nautische Meilen nach Sasuak. Und ich bin morgens um 7 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mich vom Hotel abholen lassen. Hab in diesem Bus, den der FBO geschickt hatte, habe ich einen Ferry-Piloten kennengelernt und einen Araber. Der Araber ist mit einer DA-42, mit einer Diamond, auf Weltumrundungstour weil er gerade Spaß dran hat. Und der Ferry-Pilot war mit einer fabrikneuen Piper Malibu unterwegs nach Indien. Und auf dem Flugplatz in Goose Bay habe ich dann noch zwei Deutsche kennengelernt. Die sind mit der Delta Echo Oscar Sierra Echo geflogen, ebenfalls eine Piper Malibu. Und wir hatten noch gesagt, ja, wenn wir in Deutschland sind, müssen wir uns treffen. Haben es dann allerdings nicht geschafft, irgendwelche Koordinaten auszutauschen. Also ich weiß weder Namen noch Telefonnummer noch sonst irgendwas. Gerade mal, dass einer der beiden bei Airbus arbeitet. Dann haben wir uns alle startfertig gemacht und sind raus. Ich war von den dreien jetzt das letzte Flugzeug, was gestartet ist, und ich bin auch das langsamste Flugzeug. Ja, also Piper Malibu oder DA-42, die sind alle erheblich schneller als ich. Und bis ich in Narsarsuaq ankam, da war die DA-42 im Startlauf. Und der Ferry-Pilot mit der Piper Malibu stand da mit offener Cowling. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn noch hier? Ich dachte, du wärst schon längst auf dem Weg nach Reykjavik. Und dann sagte er, nee, mein Fuel Pressure Sensor, also der ist kaputt. Der sifft Sprit raus. Ihm ist unterwegs die Benzindruckwarnlampe angegangen. Daraufhin hat er dann die elektrische Zusatzpumpe eingeschaltet. Da ist die Benzindruckwarnlampe wieder ausgegangen, ist aber kurz vor Narsarsuaq wieder angegangen. Aber sagt er, er hat ja noch Glück gehabt, weil die Kollegen mit der anderen Malibu, denen ist unterwegs der Öldruck weggegangen. Und dass das kein Anzeigefehler ist, dass dieses Lämpchen irgendwie aus Versehen angeschaltet wurde, das haben sie auch daran gemerkt, dass eben der Constant Speed Prop hochgedreht hat, ne? Jetzt für die, die es nicht wissen, der Constant Speed Prop, der regelt ja mit Motoröldruck, regelt er die Drehzahl runter. Das heißt, wenn der Motoröldruck wegfällt, dann geht er auf die flachste Steigung, Motordrehzahl auf Maximum, und genau diesen Effekt hatten sie. Wussten also exakt, das ist jetzt kein Anzeigefehler, sondern wir haben wirklich keinen Öldruck mehr. Da haben sie sofort Mayday gefunkt. Der Ferry-Pilot hat sie noch gebrieft, wie sie das Flugzeug ins Wasser zu setzen haben oder was sie jetzt zu tun haben, nämlich mit der verbleibenden Motorzeit möglichst viel Höhe machen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und sobald der Motor aus ist, hat er gesagt, dann trimmt ihr die Maschine auf eine Sinkrate von 300 Fuß pro Minute, und mit dieser Sinkrate lasst ihr sie ins Wasser fallen. Es wird kein Fahrwerk rausgefahren, es werden keine Klappen gesetzt, es wird nicht geflärt. Er sagte mir dann noch in dem Pilots Operations Handbook der Malibu, steht nichts drin, wie man die Maschine wassern soll. Also selbst wenn die zwei ihr Handbuch komplett auswendig rauf und runter beten konnten, da steht keine Prozedur drin, wie du das Ding ins Wasser zu setzen hast. Nur ist er als Ferry-Pilot, fliegt aber etliche unterschiedliche Muster und liest dort auch jeweils die Handbücher. Und dieses Verfahren, kein Fahrwerk, keine Klappen, 300 Fuß die Minute, nicht flären, sagt er, das ist eben das, was in mehreren Handbüchern anderer Flugzeuge angeführt wird als Notwasserungsverfahren. Und das haben die beiden dann auch so umgesetzt. Und ja, das hat gut funktioniert. Das Flugzeug hat sich nicht überschlagen. Sie hatten allerdings auch sehr ruhige See, also eine Wellenhöhe von irgendwo im Bereich weniger Zentimeter hatten wir an dem Tag. Ja, und daneben hatten sie das Glück, dass die dänische Marine sofort zur Stelle war mit einer Fregatte. Die sind aus ihrem Flugzeug in das Raft gestiegen und 30 Minuten später wurden sie von der dänischen Marine in ein Schlauchboot gepackt und an die Fregatte gebracht. Da kann man sagen, die Jungs haben eindeutig ihre Kirchensteuer bezahlt.
Und sind mit allen militärischen Ehren auch noch eingesammelt worden, ne? Also.
Ja. Ja. Die sind, ja, 30 nautische Meilen vor der grönländischen Küste sind die ins Wasser gefallen mit der Maschine.
Das ist natürlich ein guter Ort, wenn es denn passiert, dann ja, irgendwo in der Nähe der Küste, ne?
Ja. Ja. Das ist allerdings auch das kälteste Wasser, was du auf dieser ganzen Strecke kriegen kannst, ne? So kurz vor der Küste Grönlands. Kälteres Wasser findest du nicht auf dieser Strecke.
Mhm, das glaube ich.
Ja, du kannst hier mit Wassertemperaturen um 0 Grad Celsius rechnen, auch im Sommer.
Hm, schön. Ja, ja, gut, wenn man da nicht so lange drin bleiben muss. Ja. Walter hat gerade noch mal bestätigt, dass das Verfahren, was du beschrieben hast, auch als Notverfahren im Wasserflug verwendet wird. Von daher scheint das, oder wir haben ja gesehen, dass es gut funktioniert.
Ja, scheint so ein bisschen Richtigkeit zu haben, ne?
Genau.
Definitiv.
Markus, du hast ja jetzt auf deinem Bild gezeigt, dass du zwei unterschiedliche Routen für den Hin- und Rückweg genommen hast. Hatte das einen bestimmten Grund, beziehungsweise gäbe es noch andere Routen, die man nehmen könnte?
Es gibt noch etliche andere Routen. Also für mich war, auf dem Hinweg war der Weg hier oben rum, weil das Wetter hier auf dem Icecap gut war. Ne? Mit der Einschränkung, je früher du loskommst, desto besser. Aber mit einer Abweichung von 20 nautischen Meilen von der Kurslinie bin ich ja gut nach Kangerlussuaq gekommen. Mein Plan war eigentlich, dass ich dann hier oben in dem Bereich, da ist noch ein Tal in dem, also hier oben haben wir ein Gebirge und da geht ein Tal von hier oben nach da unten durch, der Aksha-Yuk-Pass.
Wir müssen jetzt ganz kurz dazu sagen, wir sind jetzt schon im Kanada, wir sind jetzt im kanadischen Bereich.
Ja.
Für die Leute, die das jetzt, wie gesagt, jetzt nur hören im Podcast, Markus ist jetzt gerade das zweite Mal oder eigentlich schon das dritte Mal schon gehüpft übers Wasser und jetzt sind wir schon über kanadischem Boden.
Ja. Und diesen Aksha-Yuk-Pass, AKSHAYUK, glaube ich. Den wollte ich eigentlich befliegen, ne, auf dem Weg von Kangerlussuaq nach Iqaluit. Das war aber der erste Punkt, wo das Wetter gesagt hat, nein, das machst du nicht. Ja, das war
klares Nein.
Einer von drei Punkten, die ich nicht anfliegen konnte. Und ich hatte sehr viele Punkte auf meiner Liste, die ich anfliegen wollte. Und ich habe ganze drei Punkte wegen des Wetters nicht anfliegen können. Das ist also schon ein richtig guter Schnitt, den ich da bekommen habe. Ne?
Mhm.
Und auf dem Rückweg, da ist eben wieder die Wahl, fliege ich über Iqaluit, Kangerlussuaq, hier oben diese Route wieder, oder fliege ich Goose Bay nach Sarsuaq, Reykjavik. Da war für mich schlicht Wetter. Ja, wie ist das Wetter auf welcher Strecke? Und die Wettervorhersage für das zum Überfliegen des Icecaps war nicht gut. Ja, sonst hätte ich auf dem Rückweg nochmal versucht, hier oben diesen Aksha-Yuk-Pass zu fliegen. Aber die Wettervorhersage war, da oben fliegst du nicht über das Icecap zu der Zeit. Ja, und das, ich habe dann in Narsarsuaq habe ich dann auch eine Crew getroffen. Die kamen gerade mit einer Cessna 182, die kamen von Iqaluit, wollten eigentlich hier oben rumfliegen, sind dann aber wegen des Wetters über nach Sarsuaq, nach Reykjavik geflogen. Also mein Entscheid, hier unten rumzukommen, auch von der Seite her bestätigt. Das war die richtige Wahl, wetterbedingt. Daneben gibt's natürlich noch Möglichkeiten. Ja, man kann hier nach Neufundland rüber und dann über die Azoren nach Portugal.
Mhm.
Wenn man richtig hoch fliegt und den Jetstream mitnimmt, dann ist das sexy. Ansonsten sage ich mal, mit den Flugzeugen, mit denen die meisten hier vermutlich so unterwegs sind, oder zumindest in der Klasse, mit der ich unterwegs bin, sind diese, ich glaube, 1300 nautische Meilen, ich nenne es mal schwierig. Ja, es ist deutlich wärmeres Wasser, von daher komfortabel, wenn man reinfällt. Aber irgendwie auch doof. Ja, kleines Gimmick noch, als ich mich um die Versicherung gekümmert habe, weil wie die meisten hatte ich ja auch geografische Begrenzung auf Europa in meiner Versicherung. Und als ich dann an den Makler rangetreten bin, habe gesagt, du, ich brauche mal ein bisschen Abdeckung auch hier drüben, Kanada, USA. Und da sagte er, Casco kriegst du nicht. Ja? Also zumindest, wenn man das erste Mal den Atlantik überquert, ist Casco nicht kaufbar. Egal, wie viel Geld man einwirft, man kriegt keinen Kaskoschutz auf dieser Strecke.
Das erste Mal, jetzt wäre es ja das zweite Mal bei dir.
Ja, einmal hin und einmal zurück sind zwei, genau. Ich sag mal, das zielt ja auf die Frage, ob ich die Reise nochmal machen würde. Es war mein Traum, diese Reise zu machen. Den habe ich seit 2011 geträumt. Und jetzt habe ich diesen Traum gelebt. Da ist ein Häkchen dran. Ja, ich, für mich, werde diese Strecke vermutlich kein zweites Mal fliegen. Oder kein weiteres Mal fliegen. Ja. Nicht, weil ich es irgendwie doof fand oder so, sondern ganz einfach, der Traum ist gelebt. Fertig. Brauchst kein weiteres Mal. Mhm.
Was machst du jetzt, wenn deine Frau sagt, ach komm, Markus, das war jetzt so schön, ich habe das jetzt mir nochmal angeguckt auf der Karte, sieht lustig aus, wir machen das jetzt nochmal zusammen.
Ja, dann packen wir zusammen und fliegen. Okay. Weil dann ist es ja auch ihr Traum. Ja, dann hat meine Frau Interesse daran, mit mir diese Strecke zu fliegen und dann bin ich sofort dabei. Gar keine Frage.
Ich muss gerade noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil du es gerade gesagt hast, es gab keine Casco für die Route für dich, dass du, das ist jetzt schon mal eine, ja, jetzt nicht behördliche, aber das ist ja schon mal eine Hürde, die man jetzt in der Organisation nehmen muss. Was gab es denn jetzt von Seiten der Behörden für dich für Hürden, dass du auf einmal etwas größere Augen gemacht hast, wenn man jetzt über den Atlantik will?
Von Schottland über Island nach Grönland rüber. Da bist du als Sichtflieger auf maximal 5500 Fuß genagelt, weil da drüber ist Luftraum Alpha. Und in Luftraum Alpha, für den, der sich nicht mehr dran erinnert, weil den kennen wir ja so nicht, in Luftraum Alpha gibt es nur IFA-Verkehr. Kein VFA möglich, zulässig. Ne? Schlicht nicht zulässig im Alpha. Das heißt, du bist auf maximal 5500 Fuß. Von hier in Schottland nach Island, nach Grönland rüber. Ja, kurz vor der grönländischen Ostküste hier hört der Alpha auf, dann darf man steigen. Aber dazwischen bist du halt 5500 oder niedriger. Das macht schon mal ein bisschen einen schlanken Fuß. Bei der Überlegung, wie viel Zeit habe ich eigentlich vom Motorstillstand bis zum Wassern, da ist nicht viel Zeit auf 5500 Fuß, maximal. Ja. Das macht ein bisschen Gedanken, aber ich sag mal, mein Motor, als ich losgeflogen bin, hatte der knapp 400 Stunden seit der Grundüberholung. Das heißt, jetzt ist er bei 550 oder sowas, 540. Hey, what could possibly go wrong? Ja, der ist hervorragend gewartet. Die letzte Wartung hatte ich ja noch mit Malte gemacht wann war das, Oktober oder wann? Da hatten wir auch die Zylinder nochmal boroskopiert. Haben uns dort auch visuell vergewissert, dass der Motor wirklich in einem super Zustand ist. Und von daher, go for it. Ja.
Da kommt eine schöne Frage gerade rein, die bei mir tatsächlich auch auf den Zettel stehen würde. Ja. Was war dein größter Ach du meine Güte, beziehungsweise Ach du meine Moment während der ganzen Geschichte?
Das Ding ist in einem Foto festgehalten, das muss ich mal gerade rausholen.
Wir zwingen die Hörer auf YouTube, damit sie sich das Foto angucken.
Da ist es. Dieses Foto hier. Das ist auf dem Weg von Iqaluit südwärts. Haben wir gerade gesehen, da ist einiges an Wasser. Und wenn du bei niedrigem Spread, ich sag mal so 1-2 Kelvin, über größere Wasserflächen fliegst, dann hast du zwar noch gute VMC, ja, wir sehen hier links unten, sehen wir eine Eisscholle.
Mhm.
Das heißt, die Sichtweite ist völlig in Ordnung, aber durch diesen Dunst, der sich jetzt hier über dem Wasser bildet, hast du kein Horizontbild mehr. Oder zumindest kein gutes Horizontbild. Und von Iqaluit bis nach Kuujjuaq hatte ich dieses Bild so gute 2 Stunden lang.
Mhm.
Das ist anstrengend. Wenn du 2 Stunden lang als VFA-Pilot mit solch einer Sicht fliegst.
Absolut. Hast du eigentlich an deiner Avionik im Flieger irgendwas im Vorfeld gemacht, dass du auf solche Verhältnisse vorbereitet bist?
Ja, habe ich gemacht. Muss ich mal gerade zurückscrollen in den Bildern. Also gehen wir mal kurz die Bilder durch. Ich bin hier in Vic, Schottland.
Da sieht man die schöne Roubaix mit dem Kennzeichen EASA.
Genau, das sollten wir noch mal erwähnen. Also dein Flugzeug hat eine sehr besondere Kennung bekommen.
Ja, die habe ich mir sogar selber und freiwillig ausgesucht.
Delta Echo Alpha Sierra Alpha heißt sie.
Da sehen wir im Hintergrund den alten Tower dieses Flugplatzes, wie er im Zweiten Weltkrieg noch als Tower benutzt wurde.
Mhm.
Hier sind wir an der Südküste Islands. Da kommt irgendein Fluss hier runter. Ich habe nicht gelernt, wie der Fluss heißt. Hier sind wir in Reykjavik auf dem Flugplatz oder Hafen. Weiß ich gar nicht genau, wie die sich nennen.
Flugfeld.
Ja, Flugfeld, genau. Hier bin ich aus Reykjavik rausgestartet. Heading westbound. Und hier hinten sehen wir den letzten Zipfel Islands mit einem schneebedeckten Berg. Ein unglaublich schönes Bild. Ich bin auch schon über der Wolkendecke, die allerdings noch gut durchbrochen ist. Ja, also auch sehr gute Sicht auf das Wasser.
Der Malt möchte gerne noch wissen, mit oder ohne Autopilot, Markus?
Autopilot, was ist das?
Das ist so die es nicht können. Nein. Mit Höhe, Kursgeschwindigkeit.
Nein, ich bin mit meinem Flugzeug bin ich auf Sichtflug beschränkt und auf händisches Fliegen genagelt. Ich habe nichts, was einem Autopiloten ähneln könnte. Ich muss es austrimmen und dann muss ich jede Böe, jede Thermik, alles von Hand aussteuern. Hier sind wir im Anflug auf Grönland und die Grönländer waren so nett und haben hier auf einen IFR-Wegpunkt haben sie mir einen Eisberg gelegt, damit ich den Wegpunkt vernünftig sehe.
Das ist aber nett.
Das ist nett.
Ja. Hier ist eine unglaubliche Anhäufung von IFR-Wegpunkten, die liegen sehr dicht beieinander. Ja, richtig schönes Bild von Eisschollen, die da im Wasser treiben, macht einem auch klar, hier ist das Wasser kalt. Wenn du da reinfällst, willst du nicht nass werden.
Mhm.
Ja, hier haben wir die Ostküste Grönlands mit dem Gebirge, wie es da gerade raufkommt. Hier bin ich schon in 9500 Fuß, da unten sehen wir den Flugplatz Kulusuk.
Okay, einfach nur so ein kleiner Streifen im Nirgendwo.
Jawohl, das ist eine Gravelpiste, die ist nicht asphaltiert. Du landest auf Kies, Schotter, irgendwie sowas. An dem Stief sagte, er kommt dort mit Fabrikneuen Cirrus meistens vorbei. und sagte, er hat dort noch nie einen Reifenschaden gehabt und er hat auch noch nie einen Lackschaden verursacht auf dieser Piste.
Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen. Bei so einer Piste musst du ja Angst um den Prop haben. Also der Lack ist ja jetzt erstmal zweitrangig, aber der Prop, wenn der jetzt was abkriegen würde, ne?
Ja, du startest auf der Gravel-Piste nicht sofort mit Vollgas, sondern wenn du anrollst, gibst du erstmal ein bisschen Gas, um ein bisschen Fahrt aufzunehmen und erst dann gibst du Vollgas. Ja, so sagt es einem Stief in dem Atlantik-Vorbereitungsseminar. Ja, dadurch vermeidest du eben, dass der Prop beim Stillstand sofort irgendwelchen Kies aus dem Boden reißt und der dann gegen den Prop schlägt und irgendwo gegen den Lack.
Mhm.
Ja, hier haben wir nochmal ganz viele IFA-Waypoints oder auch Eisschollen. Hier sind wir über dem Icecap. Wir sehen hier unten das Eis, da oben die Wolken und auf dem Eis sehen wir den Schatten dieser Wolken.
Ach so, interessant. Ja,
das Eis ist hier unten ein bisschen dunkler, weil es eben im Schatten dieser Wolken liegt.
Mhm. Das erinnert mich an ein Bild, was ich mal in so einer Kunstausstellung gesehen habe. Schneehase im Schneesturm.
Ja, die weiße Leinwand.
Mhm.
Sehr cool. Ja, das ist so in etwa meine Avionik, die ich an Bord habe. Ich habe vor kurzem alles, was mechanische Kreisel sind, habe ich rausgeschmissen. Habe ein Garmin G5 an Bord. Mechanisch habe ich gelassen die Fahrtanzeige in Kilometer pro Stunde. Wir fliegen ein französisches Flugzeug. Also wird die Fahrt in Kilometern pro Stunde angezeigt.
Mhm. Natürlich.
Und den Altitude Indicator habe ich auch drin gelassen. Ich habe hier ein Außenthermometer. Das zeigt im Moment minus 2,8 Grad Celsius an. Hm. Und im Garmin G5 sehen wir eine Indicated Airspeed von 95 Knoten, eine Groundspeed von 113 Knoten und eine Reiseflughöhe von 12.600 Fuß. Der Motor brüllt gerade auf Vollgas, weil er in dieser Höhe ohnehin nicht mehr als 58% Leistung liefert. Da darf man auch mal Vollgas geben.
Das finde ich okay. Ne? Was hat die Rumpa von der Dienstgipfelhöhe? Weißt du das auswendig?
Im Handbuch sind, glaube ich, 14.000 Fuß angegeben. In Colorado, da bin ich irgendwie in Thermik geraten. Da war ich auch mal auf 15.000 Fuß. Aus eigener Kraft nicht vorstellbar. Und schon gar nicht, dass ich da mit bei 13.000 Fuß Höhe immer noch eine Steigrate von 1.000 Fuß pro Minute hatte. Das ist nicht vorstellbar, dass die Maschine das aus eigener Kraft schafft. Da muss richtig Thermik dabei gewesen sein. Die hat mich da hochgeballert auf 15.000 Fuß. Ich konnte mich kaum mehr dagegen wehren.
Gib mal alles mit.
Da war richtig Musik in der Atmosphäre. Ja, also das ist so in etwa meine Avionik. Hier hängt noch eine Uhr. Eine analoge Uhr, läuft auf UTC. Hier habe ich eine Steckdose, Zigarettenanzünder-Steckdose, da steckt ein USB-Wandler drin, dass ich Strom habe für das iPad, für die Navigation und auch mein Mobiltelefon dort noch laden kann. Das sind zwei Buchsen, die hier verfügbar sind in diesem USB-Wandler. Dann haben wir hier eine weitere Steckdose, so eine Zigarettenanzünder-Steckdose. Da ist die Stromversorgung für meinen Laptop eingestöpselt.
Mhm. François fragt, ob du nur einen Funk dabei gehabt hast,
so
wie es aussieht.
Ja, ich habe nur ein Funkgerät und einen Transponder an Bord. Das ist richtig. Das war also auch eine Frage, die stellte ATC immer mal wieder, ob ich denn HF-equipped wäre. Das habe ich dann jedes Mal verneint, aber das war dann auch fein für die Leute. Die haben dann nicht irgendwie gesagt, du musst aber HF haben. Nein. Das war kein Thema. Das ist auch ein Ding, ja, mit HF oder mit HF-Funkgerät hast du halt die Möglichkeit einer sehr großen Reichweite. Nur ist es so, dass halt irgendwo zwischen kurz, wenn du Island gerade verlassen hast, so eine halbe Stunde, Stunde später, hast du keinen Funkkontakt mehr. Ja, du kriegst ATC nicht mehr direkt. Nun muss man wissen, dass diese Verkehrsflugzeuge hier, Boeing, Airbus und Co., die haben alle mehrere Funkgeräte an Bord und die hören immer die Notruffrequenz mit. 121,5. Hören die immer mit. Und wenn du dann eben die 121,5 rastest und sagst, this is Delta Echo Alpha Sierra Alpha, on guard, does anybody read? Dann kommt irgendjemand zurück und fragt, was willst du? Mhm. Ja, weil du musst unterwegs, musst ja schon irgendwo dem ATC mitteilen, deine Position Reports geben. Und ja, dann sagst du dem Airliner halt, ja, Delta Echo Alpha Sierra Alpha, could you please relay a position report? Und dann sagt er, ja, selbstverständlich, just a minute. Ja, dann schnappt er sich seinen Zettel und einen Stift. Dann gibst du ihm deinen Position Report. Er liest den zurück, bestätigst du, ob er richtig zurückgelesen hat. Dann geht er auf sein anderes Funkgerät, meldet ATC, dass der Delta Echo Alpha Sierra Alpha einen Position Report in dieser so und so gemacht hat, kriegt den von ATC zurückgelesen, bestätigt ATC, dass der korrekt zurückgelesen hat, und dann kommt er wieder zu mir und sagt, Position Report relayed. Und wenn das dann gerade ein Lufthansa-Flieger war, dann sagt er, Servus, wo geht's denn hin? mit was seid ihr denn unterwegs? Ja, ihr bin ich alleine. Und es geht über den Atlantik. Ja?
Da wird es still im Lufthansa-Cockpit.
Ja, dann überlegst du doch mal kurz, Robin, habe ich schon mal gehört, was ist denn das?
Wird erstmal gegoogelt auf dem EFB.
Ja. Ja, läuft die Unterhaltung dann auch, oder lief die Unterhaltung tatsächlich auf Deutsch. Ne? Die weiteren,
nachdem ja wir das. Kaum was los auf der Welle.
Eben, nachdem wir das Formelle erstmal auf Englisch abgewickelt hatten. Und dann haben wir den Smalltalk auf Deutsch gemacht.
Malte will unbedingt noch wissen, wann du gemerkt hast, dass du die Privatpiloten-Lounge auch runtergeladen haben musst und uns nicht streamen kannst.
Oh, das wusste ich schon sehr früh, weil ich mir mit meiner Frau einen Account teile bei Spotify. Und wenn ich dann im Auto unterwegs bin, dann ist es ja das Gleiche. Und wenn meine Frau dann parallel zu Hause hören möchte, dann mache ich halt meine mobilen Daten aus. Dann kann ich den Spotify-Account immer noch nutzen, aber halt nur mit den runtergeladenen Titeln.
Du hast auch ein schönes Foto gepostet auf Instagram oder Facebook, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und da warst du schöne Musik hören. Ja. Also es gab auch so eine Zeit für dich, dass du gesagt hast, okay, Fliegen und Musik hören, das kann man miteinander verbinden.
Ja. Ja, das ist eben auch auf diesen langen Strecken über Wasser, wo du ohnehin keinen Kontakt zu ATC hast, da wird es dann streckenweise auch mal langweilig, ne? Weil egal in welche Richtung du aus dem Flugzeug rausguckst, da ist überall nur Wasser. Du siehst nichts als Wasser. Ja, vielleicht auch mal Wolken, wenn du on top bist. Ist aber bei 5500 Fuß nicht oft der Fall, dass du da on top kommst. Also ist es langweilig. Und zwischen den Position Reports ist ja auch jeweils eine Stunde Zeit etwa. Die Zeit muss man sich ja irgendwie vertreiben. Also habe ich Musik aufs Headset gegeben.
Markus, jetzt kommst du, wir haben es gerade in der Karte gesehen, von Kanada in den USA an. Mhm. Erzähl uns doch mal bitte, wie war denn die Ankunft in den USA?
Ja, die Ankunft in den USA. Also zum einen, wenn du mit dem Airliner rüberfliegst, so als normaler Passagier, nicht gerade als Purser, dann hast du vorher dein ESTA gemacht und bist fein für die Einreise. Wenn du nicht mit der Airline ankommst, dann reicht ESTA nicht. Sondern dann sagen die USA, du brauchst ein Visum. um einreisen zu dürfen. Das ist schon mal die erste Hürde, die du dort behördlich meistern musst. Gehst dann halt auf die, wie heißen die?
Customs and Border, ne?
Ja, Customs and Border Protection oder so ähnlich, CBP. Beantragst dein Visum. Dann fährst du noch nach Frankfurt oder Berlin, die beiden gibt es zur Auswahl. Machst dann halt noch dein Interview mit einem Mitarbeiter der Customs and Border Protection und kriegst dann ein paar Wochen später deinen Reisepass wieder zugeschickt mit dem eingeklebten Visum.
Wie haben die reagiert, als die dich gefragt haben, wann du einreist und du sagst, weiß ich nicht?
Da haben die gesagt, ja, ist okay, macht nichts, das Visum gilt ja 10 Jahre.
Okay.
Das ist also auch nichts, was man jetzt erst 2 Monate vor Abreise macht, sondern das macht man eben relativ früh, weil es gilt 10 Jahre.
Mhm.
Und ja, Kosten waren jetzt, glaube ich, unter 200 Euro. Also auch nicht unbedingt der Genickbrecher.
150 kostet, glaube ich. Also gut, wir haben kombiniertes, ja. Also ich habe das Dienstliche und das Private. Mhm. Und dann sagen die USA, die sind sogar so nett und sagen, komm, dann nimm doch das Private gleich noch dazu, das C1-Visum.
Ja.
Ja, und das waren, glaube ich, irgendwie 150 Euro.
Das Lustige bei dem Interview war noch, als er fragte, warum machst du überhaupt ein Visum? Wenn du da rüberfliegst, dann hast du doch Esther. Dann habe ich gesagt, ja, normal schon, aber ich komme halt mit dem Privatflugzeug rein. Und dann hat er erstmal das Mikro stumm geschaltet, hat sich nochmal mit einem Kollegen unterhalten und dann sagte er, ja, also wenn wir das Regelwerk korrekt lesen, dann bist du mit deinem B1, B2-Visum, das du da beantragt hast, schon korrekt. Aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob du da, wenn du als Pilot reinkommst, ob du da nicht ein Crew-Visum brauchst. Das ist, glaube ich, Delta-Visum. D. Oder so ähnlich. Ich müsste jetzt in meinen Reisepass schauen.
Moment, ich gucke rein.
Und da hat er gesagt, haben ist besser als brauchen, du kriegst beide.
Ah, guck ja, mal. Hast du auch beide? Hast du B1, C1?
Ja. B1, B2 und Moment. Dieses Crew-Visum, ich glaube, Delta.
So, also ich besitze ein B1, B2-Visum und ein C1D-Visum. Genau, das sind meine beiden. Und B ist, glaube ich, privat, ne? Ich habe mir das so gemerkt, B ist privat, gell? Das
privat?
Ist hessisch, privat, gell? Das ist hessisch, gell? Das weißt du? Aufpassen. Und C ist dann für Crew, genau.
Mhm.
Passt. Ja, also hast du auch beides. Ist ja witzig.
Ja.
Es gibt schon die nächste Frage vom fliegenden Fahrlehrer bezüglich Oshkosh. Aber jetzt wissen ja gar nicht alle, du bist ja nicht wegen Oshkosh darüber geflogen. Deswegen vielleicht solltest du, bevor wir über Oshkosh reden, über deine eigentliche Route reden.
Ja, also die eigentliche Route. Ich hatte ja gesagt, meinen Starttag oder den, wann ich losfliege, ich beobachte das Wetter über dem Atlantik. Und wenn mir gefällt, was ich sehe, fliege ich los. Ich habe vom Arbeitgeber her zum Glück die Freiheit, meinen Urlaub dem zu sagen, du, ich mache jetzt meine 30 Tage Urlaub, die ich in diesem Jahr habe. Die nehme ich im Zweifelsfall alle im Block. Und ich starte, wenn mir das Wetter gefällt. Diese Flexibilität habe ich glücklicherweise. Und habe gesagt, Prio 1 ist eben das Wetter, dass ich vernünftig, wenigstens auf dem Hinflug konnte ich mir den Starttermin aussuchen. Und bin dann halt am 25.06. gestartet, da gefiel mir das Wetter. Und mit dem Gesamtzeitrahmen, den ich mir gesetzt hatte, der hieß nämlich 4 Wochen für die ganze Reise plus 2 Wochen Reserve für Wetter. Dann war klar, 25.06. plus 4 Wochen, da fängt Oshkosh gerade an und ich will eigentlich schon zu Hause sein. Also ist Oshkosh raus. Ja, hatte ich von vornherein auf Prio 2 bis 5 oder sowas gesetzt. Und da hatte ich das Oshkosh, ja, nicht mehr im Visier. Sagen wir es mal so. Und dann bin ich halt meine Wegpunkte abgeflogen. Und Da gehen wir vielleicht noch mal kurz auf die Bilder, weil ich da so ein paar Bilder habe ich vorbereitet, die man da so zeigen sollte, wenn man so eine Reise macht, ne? Da hat man ja hinterher irgendwelche 12.000, 20.000 Fotos. Ah ja, hier ist zu sehen,
Oh,
in
da guckt
Gelb
er
mein
aber streng, der
Trockenanzug.
Markus.
Ja,
Ui.
ich habe nicht viel Übung mit Selfies.
Ja, aber lächeln ist doch jetzt nicht so schwer.
Ich lächle, siehst du das nicht hinter dem Mikro? ja, also ich habe einen leuchtend gelben Trockenanzug. Hier mit einer Latexmanschette um den Hals. Und in Rot sehen wir hier meine Rettungsweste. Im Hintergrund können wir hier noch sehen meinen Benzinkanister, der also wirklich einen guten Teil der Rückbank einnimmt. Der ist belüftet hier über einen Schlauch, einfach aus dem Bord fertig. Ne, dass der bei Steigflug nicht platzt und oder nachher beim Sinkflug nicht implodiert, muss der belüftet sein. Das geht hier einfach über Dach.
Hattest du eigentlich Gewichtsreserven, wenn du jetzt mal so voll aufgerödelt warst? Gab es da noch was?
Also mit allem an Bord. Ich hatte ja ein bisschen Werkzeug dabei. Ich hatte dieses Raft von knapp 24 Kilo dabei. Der Tank, den hatte ich selber gebaut, oder Kanister eigentlich, ne? Der hat 3,5 Kilo, aber da passen halt 108 Kilogramm Treibstoff rein. Dann hatte ich Klamotten dabei für warmes Wetter, klar. Ich fliege ja nach USA und auch ziemlich Süden, in den Süden der USA schon. Aber ich brauche auch Sachen für kaltes Wetter, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise auf Grönland ins Eis falle, weil mir der Quirl stehen bleibt, dann will ich ja nicht anschließend an Kälte sterben. Also muss ich auch richtig warme Klamotten dabei haben. Mit allem aufaddiert, was ich so hatte, und den Kanister randvoll und sämtliche Tanks, alles randvoll, waren noch 60 Kilogramm Platz in der Zuladung. Ja? Also auch da ist, ja, Knäckflügel rocken. Ja, mit 440 Kilo Zuladung ist das Flugzeug schon wirklich komfortabel. Ja, hier bin ich von Kangerlussuaq westwärts. Da lag ein Wolkendeckel auf dem Gelände. Dieser Wolkendeckel war so in 2.500, 3.000 Fuß. Ich konnte also bequem in 1.200, 1.300 Fuß über dem Wasser fliegen und dann diesen Fjord entlang. Ja, dieser Gletscher, ja, mutmaßlich hat er vor ein paar Jahren noch ans Wasser gereicht, heute nicht mehr. Am Ende des Fjords, das war die Wettervorhersage, hört dieser Deckel auf. Dafür kommt ein Layer auf dem Wasser. Das habe ich dann auch tatsächlich genauso vorgefunden, wie es in der Vorhersage oder im Briefing drin stand. Ja, hier ist Blick zurück auf die Westküste Grönlands.
Ganz schön bergig.
Ja, hier auch Blick zurück auf die Westküste. Hier sehen wir mein Höhenleitwerk, das rechte. In Iqaluit, der Nordatlantik ist fertig überflogen, das ist mal so ein Foto wert. Hier haben wir auch mal eine Idee, ne? Wie voll das Flugzeug ist.
Ja, also für diejenigen, die jetzt nur zuhören, das hintere Fenster oder die Rückbank, die ist eigentlich vollgeknallt. Da
Ja.
ist keine Handbreit mehr Platz.
Ja, wir sehen hier den in Schwarz sehen wir den Benzinkanister. Und in weiß daneben diese Tasche, das ist eben mein Rettungsfloß, das Raft, was ich dabei hatte.
Sieht so ein bisschen aus, wie wenn du bei uns auf der Hörerreise mit dabei bist.
Das ist der Start aus Iqaluit raus. Da hat der Wind das Eis in die Bucht reingetrieben. Ja, das ist keine geschlossene Eisdecke, sondern es sind Eisschollen, die dort reingetrieben wurden. Also man kann nicht drauf landen im Moment. Im Winter wäre das sicherlich möglich. Das Bild hatten wir gerade schon. Und das ist die erste Übernachtung in den USA, in Waterbury, Connecticut. Da sehen wir dann auch meine bevorzugte Übernachtungsmöglichkeit in den USA, nämlich das Zelt neben dem Flugzeug.
Mhm. Ist auch günstiger, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne?
Ja, ja, es ist erheblich günstiger als ein Hotel in den USA.